Wie soll ich leben? Wer diese Frage stellt, der muss ja mit ganz unterschiedlichen Antworten rechnen. Das ist ja manchmal so bei Fragen. Manchmal bekommt man sogar Antworten. Nimm's leicht, sagt jemand. Er stolpert dann über die Wellen seines Lebensteppichs, unter das er alles gekehrt hat, was stört. Und ich denke, das war's vielleicht noch nicht. Hast du was, dann bist du was. Ja, fein. Aber was bist du denn, wenn du was hast? Sterben mit dem Satz auf den Lippen, ich hatte ein Haus am See und ein Hybrid-SUV, auch nicht mein Traum. Wie soll ich leben? Wild und gefährlich, sagte mir jemand. Das war mir schon sympathischer. Aber ich brauche dann doch auch ein Ziel, damit sich so ein Wagnis, so ein Leben lohnt. Wie soll ich also leben? Die Frage, ihr habt es schon geahnt, ist nicht ganz neu in der Menschheit. Ein jüdischer Gelehrter stellte sie in etwas anderer Form Jesus. Wir lesen davon in Lukas 10. Jesus und seine Jünger hatten schon einen weiten Weg hinter sich gebracht. Sie waren in der Nähe von Jerusalem angekommen. In einem Dorf kommt ein Mann auf sie zu, vornehm gekleidet. Er spricht sie an. Du bist Jesus von Nazareth oder so? Ich komme aus Jerusalem. Ich bin ein Bibelgelehrter im Tempel. Ja, wir haben schon einiges über dich gehört, lieber Jesus. Ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Und sofort stellen sich natürlich Leute dazu, denn wenn so ein kluger Mann aus Jerusalem kommt und eine Frage an Jesus stellt, das wird spannend. Auf der anderen Seite geht gerade so einer vorbei, man weiß nicht so recht, Taglöhner oder ein bisschen mehr, bleibt nicht stehen, hört nicht zu. Unser Bibelgelehrter kriegt den schon mit und Jesus ist ein bisschen aufmerksam, dreht sich um und der sagt, um den brauchst du dich nicht kümmern. Er ist einer von den Samaritern. Die haben einen eigenen Tempel, die lesen nur die ältesten Stücke aus der Bibel. Die glauben nicht richtig, das sind irgendwie Sektierer, Abtrünnige. Aber ich komme aus Jerusalem. Das ist für Gott der wichtigste Ort der Welt. Ach, und was ich dich fragen sollte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine einfache Frage, antwortet Jesus. Was steht denn in der Bibel? Das wiederum ist für den Bibelgelehrten keine schwere Frage. Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gut, sagt Jesus, tu das, dann wirst du leben. Ja, aber, widerspricht ihm der Bibelgelehrte, Gott lieben, das kenne ich wohl. Aber wer ist mein Nächster? Ist das jeder? Auch so ein Gottloser? Auch ein schlechter Mensch? Eine gute Frage, lobt ihn Jesus. Du wirst es sicher herausfinden, wenn du mir zuhörst, ich will dir eine Geschichte erzählen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von einem Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel, gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Der antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Dann sagte Jesus, dann geh und mach es genauso. Ich finde, das ist eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ich vermute, ihr stimmt mir dazu. Der Underdog, also der Samariter, der Verachtete, ist der eigentlich Menschliche. Ist ja oft verfilmt, ja. Also Hollywood liebt ja solche Geschichten. Aber ich lade euch ein, heute mal ein bisschen genauer hinzusehen. Wenn Jesus Geschichten erzählt, dann haben die es gewaltig in sich. Auch hier steckt nämlich noch eine Menge in den Zwischentönen. Die Geschichte setzt ein auf einer gefährlichen Straße mit einem Opfer. Man sieht ihn so förmlich am Straßenrand im Staub verbluten. In Jericho wohnten zurzeit viele Priester. Es waren jetzt nicht so die Tempelherren, die man sich jetzt vorstellt, ja, so mit prachtvollen Gewändern, sondern es waren arme Schlucker. Die sind alle 14 Tage mal rübergelaufen nach Jerusalem zum Tempel, um da Dienst zu machen und wieder zurück und mussten dann sehen, wie sie irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und Leviten, nun die waren zur Zeit Jesu für die Musik zuständig. Also meine lieben Leviten, ich danke euch für die Anbetungszeit hier. Nun muss ich aber sagen, das waren damals eher keine Stars. Die waren auch zuständig fürs Putzen. Ihr habt ganz schön Glück gehabt, stelle ich fest. Das heißt, hier wird also nicht so ein armer Schlucker-Samariter ausgespielt gegen so reiche, mächtige Leute, die natürlich kein Mitgefühl haben. Das ist zu einfach. Weiter. Auffällig ist, Jesus erzählt überhaupt keinen Grund, warum die zwei Ersten, also der Priester und der Levit, den Schwerverletzten am Straßenrand liegen lassen. Trotzdem wurde in jeder Predigt, die ich dazu gehört habe, genau das thematisiert, warum Priester und Levit jeweils nicht hilft. Ich habe das übrigens in der Predigt auch gebracht, so vor Jahren. Fand das ganz aufschlussreich. Man kann sich da ja einiges vorstellen, ja. Zum Beispiel, sie wollten sich nicht kultisch verunreinigen. Ne? Das war ja ein Problem damals, wenn man etwa einen Toten anfasste, dann war es nichts mit dem Tempeldienst. Kann man sich denken, steht da aber nicht. Warum sagt Jesus nichts zu den Gründen, warum Priester und Levit an dem Schwerverletzten vorbeieilen? Kann ja sein, dass der noch gar nicht tot ist. Vielleicht, weil es immer 1000 Gründe gibt, nicht zu helfen. Und jeder hat seinen eigenen. Die Gründe der beiden aus der Geschichte wären ganz sicherlich nicht meine Gründe. Aber es gibt sie. Es gibt sie immer, diese Gründe wegzusehen. Sozialarbeiterin Judith Heise de Cabral hat euch am vergangenen Sonntag von dem Frauengefängnis in ihrem Heimatort Brasilien erzählt. Da ist es nun extrem. Da sitzen Frauen ein, oft für Mord. Es gibt niemand, absolut niemand mehr, der sie sieht oder der irgendeine Hoffnung für sie hätte. Sie sind zerstört, ganz unten. Sie werden ganz sicher nie wieder ins Leben zurückkehren. Und deshalb, genau deshalb, kümmern sich Christen um sie. Wie der Samariter. Wie Jesus keinen Grund nennt, warum Priester und Levit nicht geholfen haben, erzählt er übrigens auch keinen Grund, warum der Samariter hilft. Das heißt nur ganz schlicht, er hatte Mitleid oder Erbarmen. Klar ist nur, es gab diesen Hass zwischen den Samaritern, galten als Sektierer, und den übrigen Juden. Und das war förmlich sprichwörtlich, dieses Gegeneinander. Der Mann befindet sich also auf feindlichem Gebiet. Er ist selbst gefährdet. Und trotzdem geht er von seinem Weg ab, um dem Verletzten zu helfen. Aus seiner Sicht ein totaler Abweg, den er da treibt. Was sind das für Abwege, in die wir geraten können, wenn wir der Aufforderung Jesu wirklich nachkommen, geh hin und lebe wie jener. Tu es ebenso. Es gibt ja solche Wagnisse bis heute. Da ist der Abweg einer Tochter. Sie pflegt ihre kranke Mutter. Jahrelang, jeden Tag, diese Last. Jahrelang kein Urlaub, immer ans Haus gebunden, jahrelang mit Krankheit und Leid konfrontiert oder schlimmer noch mit Demenz? Geht die Frau nicht am Leben vorbei? Kann sie mithalten in einer Gesellschaft, in der jeder versucht, möglichst viel Ballast loszuwerden, um möglichst hoch springen zu können? Und was wird eigentlich mit ihrer Rente? Oder dass das Wagnis der Familien, die zugunsten der Kinder auf eins von zwei Gehältern verzichten oder, bitte, partnerschaftlich auf zwei halbe. Wie ist das mit denen, die weniger arbeiten, um mehr Freiraum für ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde zu haben? Ich kenne so Leute. Sie müssen ihren Konsum einschränken, sie müssen vielleicht auf ihren Zweiturlaub verzichten. Es ist schon schwer genug, die Miete zu bezahlen. Machen Sie es sich nicht zu schwer? Können wir uns das leisten, uns so sehr um die Schwachen zu kümmern? Eine wichtige gesellschaftliche Frage. Und jetzt gibt es die natürlich auch noch in kleinerer Münze. In meiner Schule gab es einen, der war schlicht und einfach für seine Größe zu schwer. Und er war etwas tollpatschig. Und er hatte keine große Klappe. Das ideale Opfer. Und der kriegte nicht nur die Isolation zu spüren, sondern manches Mal auch so mal so im Vorbeigehen einen Ellenbogen in die Rippen. Da war ein anderer, der war weiter oben in der Klassenhierarchie. Der hielt zu ihm, der redete nicht von oben herab zu ihm. Er setzte damit sein eigenes Ansehen aufs Spiel. Mir imponiert's. Ich habe davor Respekt, weil ich als Schüler selbst erlebt habe, wie man Außenseiter werden kann. Wenn man zum Beispiel wie ich beim besten Willen nicht mit einem Ball zurechtkommt, komme ich nicht. Die Dinger sind rund, die machen, was sie wollen. Und gerade diese Abwege sind es doch oft, auf denen wir menschlich werden. Und auf diesen Wegen spüren wir auf einmal Dankbarkeit, Freundschaft, Lebendigkeit und vielleicht so intensiv wie sonst nirgends. Warum wohl, frage ich mich. Ich glaube, dass Gott genau auf diesen Wegen zu finden ist und die Geschichte, die Jesus erzählt, legt das auch nahe. Wege der Menschlichkeit. Ich werde ja selbst getröstet, wenn ich tröste. Ich werde verstanden, wenn ich verstehe. Ich finde mich selbst, wenn ich mich in Liebe verschenken kann. Aber kann das eigentlich funktionieren? Sigmund Freud schrieb in seiner Schrift Das Unbehagen in der Kultur zum Gebot der Nächstenliebe. Das Gebot ist undurchführbar. Eine so großartige Inflation der Liebe kann nur deren Wert herabsetzen, nicht die Not beseitigen. Eine so Inflation der Liebe, wenn sie jedem gelten soll, das entwertet die Liebe. Es ist nicht zu machen. Wer ist denn nun mein Nächster? Jeder? Das geht doch nicht. Alle Menschen gleichermaßen zu lieben, alle mit vollem Einsatz, ja klar, das ist der Weg in den sicheren Burnout. Inflation der Liebe? Natürlich geht das nicht. Aber es ist nun auch so, dass Sigmund Freud ein toller Therapeut, aber vielleicht kein Theologe war. Er verpasst nämlich hier einen Punkt. Wir finden diesen Punkt, wenn wir uns fragen, wo wir als Leser, Leserinnen oder Zuhörende eigentlich vorkommen in diesem Text. In vielen Geschichten gibt es ja eine Person, mit der sich die Leserin, der Leser identifizieren soll, in die er sich hineinversetzt, wenn er oder sie liest. Wer ist diese Person in der Geschichte hier? Es fällt uns sicher leicht, uns zum Beispiel in die Lage der beiden Männer zu versetzen, die an dem Verwundeten vorbeigehen. Solche Konfliktsituationen kenne ich sehr alltäglich in meinem Leben. Während ich mich mit schlechten, ich erkenne mich in diesen Gestalten wieder. Zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche, große Bleiche, sitzt immer an derselben Stelle jemand und bettelt, ich gehe auch immer vorbei. Schlechtes Gewissen. Ist es also die Absicht Jesu, mir ein schlechtes Gewissen zu machen? Nein, ich glaube nicht. Denn dann hätte Freud recht. Ein schlechtes Gewissen bringt mich keinen Meter weiter. Und tatsächlich bleiben Priester und Levit in dieser Geschichte auch merkwürdig blass. Sie sind nicht die Leute, in die ich mich hineinversetzen brauche. Wenn ich an einem, der Hilfe braucht, vorbeigehe, da finde ich 1000 Rechtfertigungen und Entschuldigungen. Aber keine davon wird hier genannt. Ich werde nicht eingeladen, mich damit zu identifizieren. Offenbar ist das nicht das Ziel Jesu. Gut, gehen wir weiter. Dann ist dann noch der Samariter, also der spätere Helfer. Soll ich als einer, der diese Geschichte hört, quasi in seine Haut schlüpfen? Dafür spricht, dass Jesus seine Hörerinnen und Hörer ja nun gerade auffordert, es diesem Samariter gleich zu machen. Und instinktiv habe ich das auch so ausgelegt, ja, indem ich verschiedene Beispiele erzählt habe, wie man heute so als Samariter, Samariterin wirken kann. Aber dass er für mich zum Vorbild wird, heißt ja noch nicht, dass er die Person ist, mit der ich mich in der Geschichte identifizieren, also hineinfühlen soll. Die Person, in deren Schuhen ich laufen soll. Nochmal die Frage, wo komme ich vor, wo kommst du vor in der Geschichte? Und jetzt achtet nochmal genau auf die Frage, die Jesus dem Schriftgelehrten stellt, jetzt mal nach der Einheitsübersetzung, weil sie das Gemeinte, die Gemeindewendung schön herausbringt. Was meinst du, wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Nochmal, weil es so eine Kurve mehr ist. Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Jesus denkt und fühlt mit dem, der da unter die Räuber gefallen ist. Wenn ich mich mit dem identifiziere, kann ich natürlich die Antwort leicht finden. Wer ist denn der Nächste geworden? Ja, natürlich, der, der geholfen hat. Der ist ihm nahe gekommen. Warum ist das wichtig? Vielleicht denkt ihr, das ist jetzt typisch Theologen-Haarspalterei. Aber hört noch einen Moment länger zu. Die Frage des Schriftgelehrten war, wer ist mein Nächster? Ich, der starke Helfer, stehe im Mittelpunkt. Ich suche nun den geeigneten Hilfsbedürftigen. Ja, das ist jetzt ein bisschen scharf. Das ist aber ein Konzept, das nicht aufgeht. Und das wissen alle, die heute aufrichtig Sozialarbeit betreiben. Anders Jesus. Er fragt, wer ist der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen ist? Und vielleicht spürt ihr diesen Unterschied. Jesus sagt dem gelehrten Mann, versetz dich doch mal in die Lage von anderen Menschen und sieh mal, wer von ihnen dich braucht. Schau mal, wer dich braucht. Frage nicht, wer ist mein Nächster, sondern frage, wem du jetzt der Nächste, die Nächste bist. Wer braucht dich am nötigsten? Oft nicht der, der sich am allerhilfsbedürftigsten inszeniert. Nicht immer der, der sich in den Vordergrund drängt und ständig nur schreit, hilf mir doch. Manchmal braucht es viel Aufmerksamkeit, wo Menschen jetzt wirklich meine Hilfe brauchen und mich nicht nur einspannen wollen. Leute, die viel helfen, kennen diesen Unterschied. Nochmal, es geht Jesus also nicht darum, mir ein schlechtes Gewissen einzureden, so wird die Geschichte häufig gelesen. Aber wenn wir aus schlechtem Gewissen heraus handeln, bin ich nicht mehr offen. Ich werde manipulierbar für alle, die sich hilfsbedürftig geben. Es geht um echtes Mitgefühl. Es geht um Menschlichkeit. Es geht darum, ein Gespür für die Menschen zu entwickeln, die in Not sind. Manchmal sieht man die gar nicht auf den ersten Blick. Oft. Dafür ist nämlich Aufmerksamkeit erforderlich. Und es ist Übung erforderlich. Wenn ich mich in eine Person der Geschichte hineinversetzen soll, dann ist es doch der Verletzte, der mit letzter Kraft auf Hilfe hofft. Jesus mutet mir zu, mich in andere Menschen hineinzuversetzen. Menschen, denen es vielleicht sehr schlecht geht, Menschen, die auf meine Hilfe warten und ich habe es vielleicht bisher gar nicht gemerkt. Und das ist anspruchsvoll und das ist anstrengend und es ist zugleich erfüllend und es ist so menschlich. Wie geht es dir wirklich? Wir sagen ja oft, wie geht's dir? Vielleicht müssen wir es mal vertiefen. Wie geht's dir wirklich? Können wir diese Frage in nächster Zeit mal ernsthaft stellen? auch mal uns selbst stellen. Wie geht's dir wohl? Diese Hochachtung im Umgang miteinander ist auch in unseren alltäglichen Beziehungen wichtig. Nehme ich noch wahr, wie es den Menschen in meiner Familie geht, meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern? Jesus sagt dem gelehrten Mann, siehst du, der Samariter ist in die Haut des Überfallenen geschlüpft. Deshalb hat er auch gemerkt, der Mann braucht Hilfe, und zwar jetzt. Und Jesus weiß genau, wovon er spricht. Denn er ist ja zuallererst in die Haut von Menschen geschlüpft. Und dann hat er getan, was wir als Menschen am nötigsten brauchen. Er ist in unsere Haut geschlüpft. Er ist Mensch geworden. Hallo Jesus, hallo Menschlichkeit,